Hallo zum Kinderwunsch-Podcast aus dem Auto, also überwiegend Kinderwunsch-Podcast. Ich bin Lena, 44, und erzähle hier in diesem Podcast über meine eigene Kinderwunschreise. 6 Jahre haben wir gewartet und es immer wieder probiert. Ich bin auch immer wieder schwanger geworden, wir hatten aber viele Fehlgeburten. Und über diese Reise mit all seinen Aufs und Abs und Hoffen und Bangen und Bibbern und Zittern und Probieren und Untersuchen lassen und so weiter erzähle ich hier und spicke das hier und da so ein kleines bisschen mit therapeutischem Fachwissen, wenn es denn dann irgendwie da reinpasst, weil ich bin zwar Radiomoderatorin, aber auch zum Beispiel EMDR-Therapeutin. Ich habe eine systemische Ausbildung gemacht und bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Deswegen taucht das hier und da vielleicht mal so ab und zu ein bisschen auf. Genau, und der Podcast ist immer aus dem Auto heraus. Das hört man vielleicht schon im Hintergrund, das Gedröhne, weil ich in meinem Alltag, mittlerweile Mama-Alltag, Halleluja, es gab ein Happy End, das kann ich vielleicht vorwegnehmen, so wenig Raum gibt dafür. Genau, weil ich mehr oder weniger Mama, ja, die Kleine sitzt neben mir und ist quasi Co-Moderatorin, die ist irgendwie auch immer mit dabei. Mal hört man sie mehr, mal weniger. Genau, das vielleicht nochmal so für alle, die jetzt gerade zum ersten Mal den Podcast hören und vielleicht bei dieser Folge einsteigen. Also Motoren, dröhnendes Geräusch ist immer so ein bisschen im Hintergrund mit dabei. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass sich vielleicht die ein oder der ein oder andere auch hierin wiederfindet. Ihr könnt mir auch immer Wünsche oder Fragen oder so schicken, am besten über Instagram, Sehnsucht-Mama-Podcast. So, und jetzt geht's los mit der nächsten Folge, da geht's so grob darum, was wir so untersucht haben, beziehungsweise das habe ich auch schon mal erzählt, und das sind noch so ein paar Sachen, die vielleicht nicht zwingend auch uns betroffen haben, aber die theoretisch auch noch ein Grund dafür sind, warum es noch nicht geklappt hat, was ihr untersuchen könntet, wenn ihr das nicht schon eh gemacht habt. So, jetzt schwafle ich nicht länger drum rum, los geht die wilde Fahrt. Hallo zusammen, entweder wird das nochmal ein kleiner Nachtrag oder aber eine kleine Mini-Extra-Folge so zum Thema: Woran könnte es eigentlich liegen? Was könnte man noch für Untersuchungen machen? Da ist mir nämlich noch in meinen Aufzeichnungen für mein Buch, was irgendwann vielleicht mal wird, habe ich noch was gesehen, was ich euch nicht vorenthalten wollte. Also viele der Sachen werdet ihr wahrscheinlich sowieso schon kennen. Achso, ich spreche vom unerfüllten Kinderwunsch. Was könnte man da noch untersuchen lassen, wenn es einfach nicht klappt? Oder auch wenn zu viele Fehlgeburten da sind oder so. Also da müsst ihr da natürlich einfach für euch genau gucken, was ist eigentlich euer Thema, was betrifft euch, beziehungsweise was habt ihr vielleicht sogar für einen Verdacht oder für ein Bauchgefühl. Also natürlich gibt es sowas wie Endometriose, das werdet ihr sicherlich kennen, das könnt ihr super gut auch mit eurer Gynäkologin, eurem Gynäkologen besprechen. Zu viele Killerzellen oder zu viele aktive Killerzellen in der Gebärmutterschleimhaut, das kann ein Grund sein, das habe ich ja schon erzählt in der anderen Folge, was wir alles versucht haben. Das könnt ihr checken lassen, am besten mit einer Gebärmutterspiegelung. Das könnt ihr aber auch mit eurer Ärztin besprechen, wahlweise mit der Kinderwunschklinik. Vielleicht könnt ihr das sogar auch machen, je nachdem, wo ihr seid. Dann undurchlässige Eileiter. Das, glaube ich, sogar kann man auch bei der Gynäkologin checken lassen oder in der Kinderwunschklinik. Genau, das kann man immer mal gucken, ne? Weil es natürlich irgendwie, ja, ihr könnt die tollsten Eizellen haben und eine Tip-Top-Qualität und zur richtigen Zeit Sex haben, alles ist super, aber wenn die da nicht durchkommen, dann ja, bringt euch das natürlich nichts. Ne? Deswegen ist das auf jeden Fall noch eine Idee, das mal anzugucken. Es gibt genetische Ursachen, das könnt ihr beim Humangenetiker klären lassen. Dann gibt es immunologische Ursachen, die da sein können. Man kann zum Beispiel auch sich immunisieren lassen. Jetzt wird sie da ein bisschen, da habe ich mich sehr reingefuchst, so vor 4-5 Jahren. Ich hoffe, ich gebe das einigermaßen korrekt wieder. Ihr dürft nicht vergessen, ich bin ja wirklich keine Ärztin und ich bin natürlich ein Einzelfall. Also von daher ist es immer gut, das natürlich mit euren Ärzten oder mit dem Kinderwunschteam oder so zu besprechen. Aber ich meine, bei der immunologischen Geschichte, bei der Immunisierung, was wir da eben machen wollten, da wäre es so gewesen, dass ich von meinem Mann, jetzt kommt es rote oder weiße Blutkörperchen, die irgendwie so ein bisschen aufbereitet worden wären, injiziert bekommen hätte an meinem Arm. Meine ich, wäre das gewesen. Da wäre ich sozusagen wie geimpft worden quasi, dass mein Körper gesagt hätte, okay, das ist nichts Fremdes, das müssen wir nicht angreifen, sondern das können wir reinlassen, das ist gebongt, das geht in Ordnung. So, die grobe Erklärung. Man kann das, ich glaube tatsächlich in Deutschland, Stand vor 4-5 Jahren, meine ich, in Göttingen oder so machen und vor allem in Kiel. Das weiß ich auf jeden Fall. Das UKSH in Kiel, das Uniklinikum, ist darauf tatsächlich spezialisiert. Die forschen da seit den 80er, 90er Jahren dran. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Adresse dafür, wenn das euch interessiert weiter. Ne? Genau. Septum in der Gebärmutter hatte ich ja schon mal erzählt in der anderen Folge. Nicht so gut aufgebaute Gebärmutterschleimhaut hatte ich auch erzählt. Da habe ich jetzt in meinem persönlichen Fall, wie erwähnt, Einzelfall vielleicht, mit Gynokardin, mit dem Gel, super, super Ergebnisse gehabt, dass sich die Gebärmutterschleimhaut ganz toll aufgebaut hat. Aber das ist halt sehr individuell. Da können euch eure Ärzte wahrscheinlich am besten sagen, was für euch das Beste ist, wenn das euer Thema sein sollte. PCO, also das PCO-Syndrom, gibt es dann noch. Das kann man natürlich auch abklären lassen. Das sind, ich hoffe, ich gebe das alles richtig wieder. Da habt ihr zu viele, also da habt ihr sehr, sehr viele Eizellen, nicht zu viele, ihr habt sehr, sehr viele, aber die gehen, kommen nicht auf eine bestimmte Größe. Also die bleiben eher klein und die werden nicht so groß, dass sie springen können. Das heißt, ihr habt einen sehr, sehr unregelmäßigen Zyklus und habt vielleicht nur ein oder zwei Eisprünge im Jahr, vielleicht ein paar Mal öfter auch, je nachdem, wie stark ausgeprägt das Syndrom ist. Da habe ich aber auch Klientinnen gehabt, bei denen hat das total gut, obwohl die auch PCO hatten, hat das einfach total gut mit Stimulation geklappt und Eisprung auslösen. Also zum Beispiel halt Clomifen oder so. Ne? Ja. Natürlich kann das noch ganz viel auf der hormonellen Ebene sein. Ne? Es gibt ja diverse Ungleichgewichte im hormonellen Haushalt. Darm habe ich ja auch schon erwähnt. Ne? Da hatte ich ja diese Darmsanierung gemacht. Das war auch wirklich hart. Das kann ich auch nochmal vielleicht in einer anderen Folge oder so erzählen, wenn es reinpasst oder irgendwie gerade stimmig ist, wie hart das war. Ja, und natürlich ein Spermiogramm, was nicht so gut ist. Das habe ich ja auch schon erwähnt. Und da hatte ich ja schon mal diesen Halo-Test. Ich glaube, dass der so ausgesprochen wird. H-A-L-O, meine ich, hat der geschrieben. Und das habe ich tatsächlich auch richtig wiedergegeben beim letzten Mal aus meiner Erinnerung, dass da eben sein kann, dass die Spermien, dass es viele sind, dass die schnell sind, dass die sich in die richtige Richtung bewegen und nicht im Kreis schwimmen. Aber die DNA im Spermaköpfchen, in der Spermazelle, da im Köpfchen ist nicht, ist defragmentiert. So, und das kann man auch einfach, das ist so ein spezielles Testverfahren, was man dann nochmal überprüfen kann. Genau, das waren noch so die Dinge, die mir eingefallen sind. Dann könnte ich noch erzählen, was ich sonst noch so alles gemacht habe an Dingen, die jetzt vielleicht nicht so unbedingt ärztliche Geschichten waren oder begleitet von ärztlichen Geschichten, aber die eben irgendwie trotzdem für mich eine Rolle gespielt haben. Also ich habe wirklich versucht, dann irgendwann in der zweiten Zyklushälfte keinen Alkohol mehr zu trinken oder manchmal auch gar nicht mehr. Ich hatte irgendwann auch einfach keine Lust mehr auf Alkohol. Aber das war immer so ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Für mich war es immer ein bisschen schwierig auf Feiern, Partys und Festen und sozusagen, ich möchte keinen Alkohol, weil das einfach ja doch immer kommentiert wird oder beobachtet wird. Und irgendwie war es immer, ich habe mich dann immer sehr beobachtet gefühlt. Einige Stunden, Tage später, wer weiß das schon, melde ich mich nochmal, um dieses Thema zum Abschluss zu bringen mit dem Alkohol und was ich sonst noch so gemacht habe. Also ich fand das immer so schwierig, wenn die Leute dann auch zu mir gesagt haben, naja, am Anfang herrscht ja sowieso das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Also ist doch wurscht. Irgendwie, ich kenne XYZ, die hat noch bis zur 8. Woche was getrunken, da ist auch alles gut gegangen. Ja, also wenn da alles gut geht, wunderbar. Ein Glück, ne? Teilweise weiß man das aber eben auch wirklich erst Jahre später. Und das Alles-oder-Nichts-Prinzip, ich finde das immer nicht so ganz, also ich für meinen Teil fand das nicht so ganz zu Ende gedacht, weil ich mich immer gefragt habe, ja, aber ich will ja alles und nicht nichts. Und oftmals ist es ja auch nicht so absolut, dass man sagt, ja oder nein, hopp oder top, schwarz oder weiß. Ne? Sondern man will ja diesem Wesen, was man da in sich tragen möchte und auf die Welt bringen möchte, nicht schaden, sondern nur das Beste tun. Ne? Also manchmal gibt es das ja auch, dass Leute dann sagen, ja, ach komm, dann ist das halt so und so, dann sterbe ich halt ein paar Jahre früher. Ja, man hat ja dann nicht zwingend einfach qualitativ tipptopp Jahre und stirbt etwas eher, weil man das so selber für sich in Kauf genommen hat, sondern das kann ja auch mit Krankheiten dann einhergehen oder so. Ne? Jetzt nur mal so als Beispiel. Deswegen habe ich das mit diesem Alles-oder-Nichts-Prinzip, das hat mir immer jetzt so gar nicht geholfen. Papa. Genau, und wir wissen, das habe ich ja auch hier und da schon angeschnitten, und die Frauen, die betroffen sind, die wissen ja einfach eh, was da an Schuld irgendwie so hochkommen kann. Und man möchte natürlich einfach versuchen, ja, sich so wenig Schuld wie möglich aufzuhalten. Ne? Dass man halt eben sich nichts vorwerfen muss oder möchte oder kann, nur weil irgendjemand gewollt hat, dass man Sekt mittrinkt oder irgendwie so. Ne? Ja, also das war, genau, das war für mich irgendwie auch echt oft ein schwieriges Thema. Ich wollte auch nicht so gerne fliegen in den ersten 3 Monaten, eigentlich überhaupt gar nicht in der Schwangerschaft. Deswegen war das dann auch manchmal echt mit der Urlaubsplanerei etwas schwierig. Gerade bei Fernreisen hatte ich so meine Schwierigkeiten. Das ist aber für viele Frauen überhaupt gar kein Thema. Da haben die überhaupt gar keine Schwierigkeiten mit oder das ist denen gar nicht bewusst. Und ich will euch hier auch um Himmels Willen nichts einreden. Ich wollte nur sagen, womit ich so gestruggelt habe und was da so hintersteckt irgendwie noch, ne? An Überlegungen auch beim Kinderwunsch und an was man alles denkt und auf welcher Feier bin ich dann und dann eingeladen. Ich weiß immer noch, wenn wir irgendwie auf eine Hochzeit eingeladen waren oder so, weiß man ja in der Regel schon so ein, weiß ich nicht, so ein Dreivierteljahr vorher oder so. Und ja, mein Schätzchen, gebe ich dir sofort. Sie hat Durst. Man soll sie natürlich umhüllen, wenn was zu trinken bekommen. Dass ich dann mich immer gefragt habe, oh, sind wir dann überhaupt noch mit dabei? Oder haben wir dann schon ein ganz kleines Baby? Oder bin ich dann hochschwanger und habe eine Schwangerschaftskugel irgendwie, die ich vor mir her trage? Oh nein, da ist aber jetzt gekleckert worden, mein Schätzchen. Gut, dass wir gleich zu Hause sind. Dann kannst du direkt aus dem nassen Pulloverchen hier raus. Ja, meine Güte, manchmal geht was daneben, ne? An Wasser. Ja, also das waren einfach so viele Gedanken, mit denen ich mich die ich mit mir rumgetragen habe. Und oh nein, hört man das im Hintergrund? Schätzchen, das ist nicht so schlimm. Das machen wir gleich. Wenn wir gleich aussteigen, es regnet so doll, sind wir sowieso ganz doll nass. Und dann ziehen wir uns einfach um und machen es uns gemütlich oben. Ja, so ist das, ne, bei dem Wetter. Pullover ausziehen, nass, genau. Ja. Lassen. Vielleicht muss ich das doch noch mal zu Ende bringen hier. Ja, da habe ich mich jedenfalls immer sehr mit beschäftigt und am Ende war ich bei jeder Hochzeit dann doch irgendwie mit dabei oder auch, weiß ich nicht, auf jeden Fall selten schwanger. So, ja, oder gerade schwanger und wusste nicht, wie soll ich mich verhalten und das ist schon echt irgendwie ein ganz schöner Struggle, mit dem man da manchmal zu tun hat. Ne? Genau, ich habe ansonsten noch versucht, habe ich Mönchspfeffer genommen, um die zweite Zyklushälfte zu verlängern. Das hat bei mir auch total gut geklappt. Ich habe aber dann in den letzten Jahren habe ich dann eigentlich immer mal wieder Progesteron genommen. Das hat halt die zweite Zyklushälfte verlängert, was mir wieder Hoffnung gemacht hat. Deswegen habe ich mir mal gedacht, ich lasse das jetzt weg, dieses Progesteron, das macht mich nur verrückt. Dann stimmt es am Ende doch nicht. Andererseits, wenn ich zu wenig Progesteron habe, möchte ich natürlich was dazu packen, damit es mit der Schwangerschaft klappt und so weiter und so fort. Weil Progesteron hilft auf jeden Fall, die Schwangerschaft, also ja, bei einer Einnistung oder beim Schwangerschaft zu halten. Also ist jetzt wahrscheinlich wieder sehr unfachmännisch ausgedrückt. Genau, aber deswegen habe ich es auch am Ende dann wirklich sehr, sehr genommen. Ich habe mal so Versuche gestartet mit ASS 100. Ich meine, ganz niedrig dosiertes Hydrocortison oder so. Das sollte das Immunsystem so ein bisschen schwächen, damit das Spermium besser akzeptiert wird, ne, wegen der Killerzellen und so. Aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Ansonsten habe ich Nagellack weggelassen. Also das war auch wirklich, wo ich zwischendurch dachte, Mann ey, andere Leute trinken Alkohol und bei denen klappt das und alles läuft super und ich lasse Nagellack weg. Manchmal kam ich mir dann so lächerlich auch vor und so blöd, weil ich dann echt irgendwie Spirenzchen gemacht habe und mir Gedanken gemacht habe und mich auf den Kopf gestellt habe und dachte, was mache ich denn hier für einen Affenzirkus? Aber wer weiß das schon, vielleicht braucht es ausgerechnet bei einem selbst diesen Affenzirkus und keinen Nagellack oder so. Und das war immer diese Diskrepanz, die ich hatte. Und die Frau... Oh, mein Schätzchen, war, hat es ein bisschen wehgetan. Soll ich mal pusten? Einmal pusten und küssen und dann ist meist besser, ne? Genau, also das war immer für mich so diese Frage. Ist das vielleicht gerade total wichtig, diesen Affentanz zu machen? Was ich auch gemacht habe, ich glaube, das hatte tatsächlich einen Effekt, war morgens eine halbe Zitrone in ein Wasserglas schütten und trinken, dann eine halbe Stunde warten und dann Selleriesaft frisch gepresst trinken und dann nochmal eine halbe Stunde warten und dann erst frühstücken. Das war auch ein Aufriss, sag ich euch. Und nicht so super lecker. Aber ich habe es echt eine Weile durchgezogen und ich glaube, das hat mir tatsächlich gut getan. Das war damals ein Tipp von meiner Osteopathin. Neben einigen, ach, was habe ich denn noch? Ich habe auch sogar mal Homöopathie probiert. Bryophyllum oder so ähnlich hieß das, glaube ich. Ja, ach, ich glaube, ich habe wenig unversucht gelassen. Alles einfach immer, um irgendwas der Ohnmacht entgegenzuhalten. Ne? Also ist es echt. Auch Spötzchen. Ich weiß, irgendjemand hat auch mal gesagt, ich glaube, Grapefruitsaft trinken oder irgendwie. Nee, Cranberry, ich weiß es auch nicht mehr. Irgendeinen Saft trinken. Ja, mein Schatz, wir sind jetzt gleich zu Hause. Also, das ist wirklich, manches davon hilft sicherlich einigen. Bei anderen ist es wurscht. Und manches ist in Anführungsstrichen nur gegen die Ohnmacht. Dass man einfach was, so dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit hat und dieses Gefühl, ich kann was machen, das tut halt einfach manchmal total gut. Und wenn es das ist, dass ihr den Nagellack weglasst oder dass ihr irgendwie Selleriesaft trinkt und da so ein bisschen das Gefühl habt, boah, ich mache hier gerade was und ich unterstütze das gerade und ich gebe nochmal alles, damit dieses Kind zu uns kommen kann. Wieso denn nicht? So, ne? Wenn es euch wütend macht und euch völlig verkrampft, dann natürlich nicht. Aber manchmal, wenn ihr das Gefühl habt, ich möchte irgendwas noch Unterstützendes machen, wieso nicht? So, und jetzt will ich das hier nicht überstrapazieren. Die arme kleine Maus hat ja wirklich... musste ganz schön tapfer sein hier. Also, bis zur nächsten Folge. Vielleicht schaffe ich die mal wieder an einem Rutsch. We will see. Bis dann.